Rasengeflüster, der sportliche Podcast von und mit Jens Umbreit und seinen Gästen.
Wir haben eine Schnapszahl, Folge 111. Ja, und den Schnaps haben garantiert auch die Menschen gebraucht, die es mit Dynamo Dresden halten. 0:2 gegen Unterhaching. Das wird ein längeres Gesprächsthema in dieser Folge sein, denn wir sprechen mit unserem Stammgast in dieser Folge. Aber es gibt auch viele, viele andere Themen. Zum Beispiel berichtet er über ein neues Produkt, mit dem neue Bolzplätze auch finanziert werden sollen. Also, auf geht's in die 111. Folge. So, Markus Söder. Mann, der momentan in den Schlagzeilen ist, in diesen Stunden, in diesen Tagen, der hat neulich gesagt, die Union muss sexy und solide sein. Und da habe ich mir gedacht, das Rasengeflüster muss auch sexy und solide gleichzeitig sein. Welcher Gesprächspartner bringt am Montagabend diese beiden Eigenschaften mit? Sexy wie Mr. Germany und solide wie der Herr Kaiser aus der Bausparwerbung. Und ich bin auf Benny Kirsten gekommen. Benny, guten Abend.
Unfassbar, aber wo du gerade bei dieser Art von zeremoniellem Entree, möchte ich jetzt mal möchte ich dir gerne sagen, ich habe ja letztes Mal deinen oder unseren Hörern versprochen, dass ich ein Foto finde mit langen Haaren. Mhm. Und ja, ich habe eins gefunden, werde das natürlich genau zur Zeit, wie es online geht, unser Podcast, auch dann auf meinem Instagram-Kanal posten.
Da hast du aber eine Fotokollage gemacht.
Nein, das ist ein hundertprozentiges Originalfoto und wir werden sehen.
Ja, natürlich, ich bin sehr gespannt. Zunächst frage ich dich, ist das Besteck in der Spülmaschine im Hause Kirsten richtig eingelegt worden? Habe ich letzte Woche mir Sorgen gemacht, weil ja Sarah ganz vorsichtig gepostet hat, um Gottes Willen, das darf Benny gar nicht sehen.
Das ist ja grundsätzlich schon mal so, ne? Da geht bei mir komplett, da platzt bei mir die Hutschnur. Wenn ich das sehe, dass jemand ein Messer falsch rum reintut, ne, und dann mit der Klinge rausholt, also das ist ja schon mal vom Grundsatz her. Bei Löffeln gehe ich ja mit. Bei Gabeln gehe ich so halb mit, aber ich sage dir eins, so eine Gabel, so ein Gabelzacken unterm Fingernagel einmal, danach wirst du sie definitiv auf die andere Seite tun. Mhm. Und also ein Messer mit der Schneide nach oben, also ich bitte euch, Leute, also jetzt langsam hört's ja auf.
Ich bin also, muss sagen, ich bin manchmal auch Team Sarah, also erwische mich da auch manchmal. Wieso? Ja, weil ich das auch manchmal so reinlege. Das ist doch Wumpe, wie man das reinlegt. Ja, das
wir werden niemals Partner werden.
Nee, in diesem Leben definitiv nicht. Da fehlt dir irgendwie das weibliche, Benny. Aber wir sind Podcast-Partner und das macht mich wirklich stolz. Und das kann ich dir auch wirklich sagen. Letzte Folge, die ist sehr, sehr gut angekommen.
Da wegen Lemi.
Ja, ne, definitiv. Wegen Lemüse. Benny, das ist ein historischer Montagabend, den wir heute haben. Es ist der 12. April. Warum historisch? Vor 60 Jahren war der erste Mensch im Weltall, Juri Gagarin. Dynamo Dresden und Hannover 96 feiern heute Vereinsgeburtstag. Und heute gibt's das letzte Montagabendspiel in der Fußball-Bundesliga. TSG Hoffenheim gegen Bayer Leverkusen. In der kommenden Saison dann keine Montagabendspiel mehr. In der ersten und auch in der zweiten Liga. Du hast in der zweiten Liga einige Male montagabends gespielt. Hast du gerne Montagabend gespielt?
Klares Nein. Ich habe nicht gerne montagabends gespielt und ich kann dir auch haargenau sagen, warum. Hm. Nämlich, weil das echt spät abends ist und ich ja kein Mittagsschläfer bin. Nein, ich bin kein Mittagsschläfer.
Okay.
Das heißt, ich habe immer so 19 Uhr rum, dachte ich dann immer zum Aufwärmen, so, boah, ist schon spät. So, also es war dann immer schon so, so du warst nicht mehr so hundertprozentig bei dem Leistungsprinzip, glaube ich. Vielleicht habe ich mir einfach nur mal manchmal so eingeredet, aber es war schöner, Freitagabend zu spielen, 18:30. Das war meine Zeit.
Also ich finde das Montagabendspiel, ob da jetzt Samstagabend 20:30 besser ist, sei mal dahingestellt. Wenn du zu Hause Montagabend gespielt hast, fand ich das cool. Wenn du dann natürlich einen weiten Rückweg hattest, war es suboptimal, aber zu Hause Montagabend sehr schön.
Und wenn du dann noch einen Fehler gemacht hast in Fürth zum Montagabendspiel, dann ist die Fahrt auch doppelt so schön.
Ist dir im Montagabend mal ein Fehler in Fürth passiert? Ich glaube ja, ne?
Ich glaube ja, und zwar kann ich dir ganz genau sagen, was war. Das war die
4-0 Fürth, oder?
Ja, das war die ominöse Kerze damals, und zwar ein hoher Ball, vorher ein gesprengter, nasser Rasen, und ich wollte ihn wegfausten, habe es eigentlich auch erfolgreich geschafft. Dann hat aber Stieper damals Volley geschossen und Mravac hat den damals ins Tor abgelenkt, und damit waren wir 1-0 hinten nach 10 Minuten oder so. Was danach war, ist egal, mir persönlich egal, war zwar eines meiner besten Pre-Fehler spiele, aber es war ein 4-0 und ich war bedient ohne Ende.
Dann lass uns, ja, weil natürlich auch viele jetzt neugierig sind, was sagt denn der Benny jetzt zur Situation bei Dynamo Dresden? Dann lass uns mal damit anfangen. Wie ist so eine Rückfahrt, wenn du beim Tabellenletzten 0-2 verloren hast?
Natürlich, du gehst in den Bus, du bist erstmal bedient. Ich habe erstmal telefoniert, dann erstmal mit meiner Frau telefoniert, mit meinem Vater telefoniert, hab mir einfach ein paar andere Infos noch so eingeholt, gerade wenn ich jetzt vielleicht nicht so optimal gespielt habe. Dann mit meinen Ängsten einfach darüber gesprochen, ja, wie sah ich aus und scheiße und alles verarbeitet. Was ich dann aber wichtig finde, ist, da erzähle ich dir auch gleich eine kleine Anekdote gerne.
Ganz kurz, wird im Bus selbst auch nochmal telefoniert? Also quatschen hat die Spieler auch?
Das muss man aber auch. Also ich finde heutzutage zum Spiel, 1-2 Stunden bevor man ins Stadion fährt im Bus, das ist No-Go, da hört jeder seine Musik, da sollte auch nicht mehr telefoniert werden, kann sicherlich noch eine SMS schreiben. Obwohl ich dir auch wieder sage, da ist der deutsche Fußball sehr ernst. In Holland zum Beispiel schreiben die noch in der Mannschaftsbesprechung in der Kabine, kurz bevor du aufs Feld bist, noch eine SMS. Also überhaupt kein Thema. Und das stört keinen, auch einen Trainer nicht, gar nichts. Aber die Deutschen sind da noch sehr, sehr ernst. Es ist dann halt auch so, dass du im Bus musst dann aber auch dann irgendwann, da kann man sich unterhalten, da ist auch okay, wenn die Spieler da mal sich abschalten. Das darf man dann auch nicht zu ernst nehmen, weil wenn man sich natürlich den ganzen Tag der Abend oder die 5 Stunden damit beschäftigt, ja, scheiße, haben scheiße gespielt, auch immer wieder unter dem Deckmantel, dass jeder natürlich da nicht irgendwie bei Instagram dann was postet, hey, cool, super Stimmung im Bus, das muss dann nicht sein, ja, das ist da ein bisschen blöd, aber zumindest sollte man dann ein ganz normales Klima auch wieder haben, weil letztendlich, wenn du jetzt nicht abgestiegen bist, ist ja auch nicht großartig, was passiert. Und ich hatte aber mal eine Szene, und darauf möchte ich zurückkommen. Wir haben ein Auswärtsspiel gehabt. Ich war damals noch ein ganz junger Torhüter, war eines der dritten oder vierten Spiele, wo ich dabei war. Da haben wir, ich weiß nicht mehr ganz genau, welches Spiel es war, es könnte Werder Bremen zweite Mannschaft auswärts gewesen sein. Bin mir aber wirklich nicht sicher. Und da haben wir verloren. Und da sind wir nach Hause gefahren und wir wollten gerade aus dem Bus aussteigen oder waren zumindest kurz vorm Stadion. Und da habe ich einmal gelacht im Bus nach 4-5 Stunden Fahrt. Und da hat damals Rüd Kaiser sich umgedreht und hat mich zur Schnecke gemacht, ob ich denn nicht wüsste, was hier los ist und was denn für eine Situation sich der Verein befinden würde. Und da habe ich dann gesagt, Trainer, bei allem Respekt, ich glaube, da bin ich der Letzte, der das nicht weiß, in was für einer Situation der Verein hier steckt. Habe aber, wie gesagt, mich später dafür nochmal entschuldigt bei ihm, dass ich das gesagt habe, aber er hat das verstanden und war sehr, eigentlich eher überrascht, dass ich doch so eine klare Meinung hatte. Deswegen hat er dann auch gesagt, dass er weiß, wie ich es gemeint habe.
Spannend. Unser Eins erlebt das ja nicht mit, was da dann im Bus vorgeht, vor dem Spiel, nach dem Spiel. Und deshalb finde ich das wirklich sehr interessant. Was hast denn du dann auf so einer Rückfahrt gemacht? Also wie gesagt, du hast gerade gesagt, hast ein bisschen telefoniert. Wie schaltet man dann ein bisschen ab? Es kursiert ja dann immer die Mehrheit, na, der ein oder andere Spieler, der steigt im Mannschaftsbus ein und dem ist das dann auch egal, wie das Spiel war.
Boah, das würde ich jetzt nicht so sagen. Also ich glaube schon, dass jeder, weil man, also man, vielleicht der ein oder andere würde sich so vielleicht so geben, ja, das Gefühl vermitteln, mich juckt's nicht, aber eigentlich juckt's schon jeden. Es sei denn, du hast jetzt irgendwie einen 4-Jahres-Vertrag bei, keine Ahnung, bei Augsburg unterschrieben und wechselst sowieso im Sommer, da kann es schon mal sein, dass der sich nicht so viel Platte macht. Aber in der Regel ist es ja auch deine Leistung, die da irgendwie im Fokus steht. Und dann ist es schon so, dass die sich natürlich Gedanken machen, weil du willst ja auch nicht in der Zeitung nächsten Tag lesen, dass du eine 5 hast. Ja, das war ja früher dann auch nochmal so.
Aber warte mal, da habe ich ja gelernt, das sagt ja der Profi von heute, ich lese keine Zeitung.
Naja, liest keiner. Nee, ich habe auch nie Zeitung gelesen, nie. Ich habe nie Zeitung gelesen. Es ist auch immer so, alle lesen die Morgenpost nicht. Auch komischerweise, oder die Bild. Aber jeder weiß, was drinnen steht. Da sind wir doch ehrlich, na klar lesen wir es. Sonst wäre ja die auflagenstärkste Zeitung Deutschlands. Also am liebsten liest du natürlich, der Benny Kürst, der war gestern wieder eine Vollmaschine. Kam nicht so oft vor, dass das drinnen stand, aber eher so.
Hat solide gehalten.
Ja, sowas. Nee, aber du hast natürlich geguckt, das ist aber auch menschlich, dass du vielleicht noch gut wegkamst. Ich habe mir immer mehr in die Hosen geschissen bei der Traineranalyse nächsten Tag, weil ich war immer sehr selbstkritisch. Ich habe dann immer mehr Fehler gesehen an meinem Spiel als tatsächlich meine Mitspieler oder mein Vater oder so, und hab dann immer so in der Trainerkabine, in der Mannschaftskabine gesessen und hab mir gedacht, boah, hoffentlich haut er mich nicht in die Pfanne. Vor allem, das war meine Bedenken immer, weil du saßt ja dann auch da und du, ich habe ja letztes Mal schon gesagt, dann trinkst du halt mal deine 3 Weizen, dass du dann auch mal ein bisschen schlafen kannst, weil ich konnte nie schlafen. Hm. Aber das habe ich auch schon ein paar Mal im Podcast hier gesagt, das ist langsam langweilig. Wir müssen überlegen, ob wir mich austauschen.
Nein, um Gottes Willen.
Ich kann nicht mehr das leisten, was ich in den letzten Wochen geleistet habe.
Apropos austauschen. Jetzt sind wir nämlich bei Unterhaching gegen Dynamo. Jetzt hat der Trainer Markus Kauczynski rotiert, hat 4 neue Spieler gebracht. Das hat jetzt nicht so wirklich funktioniert. Ich fand aber die Intention, das zu machen, die hat es durchaus gegeben, weil die letzten Spiele liefen ja nun nicht wirklich so. Und deshalb gab es sicherlich Gründe für ihn zu sagen, okay, ich versuche mal was. Oder ist das ein No-Go?
Absolut gar nicht. Also ich verstehe auch die Diskussion nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, unabhängig der Ergebnisse, verstehe ich die Diskussion nicht, dass man über eine Rotation in einer solchen Situation und Saison diskutiert.
Also und das waren ja gestern keine Amateurfußballer, die da aufgelaufen sind, sondern das waren für mich konkurrenzfähige Spieler, die da ihre Chance von Anbeginn bekommen haben. Es hat nicht funktioniert, aber trotzdem die Intention.
Okay, ist richtig. Du sagst es richtig. Es hat nicht funktioniert, ist auch eine Erkenntnis. Und man muss ja auch mal sehen, was machst du denn mit einem Jungen, der, wir nehmen jetzt mal
Diawusi zum Beispiel.
Diawusi. So, ich habe jetzt das Testspiel gesehen gegen Jena, fand ich jetzt gut. Ja, es ist ein Regionalligist. Auch gut, Regionalliga ist auch gut, Jens. Du bist ja immer so, Regionalliga ist nicht so deins. Aber Regionalliga Jena ist jetzt keine Laufkundschaft, sicherlich in einer anderen Situation, kaum Training, kaum Wettkämpfe. Und da hat er halt eben sich angeboten. Und warum soll man so einem Jungen dann nicht einfach mal als erster Platz, erster, nicht letzter oder vorletzter oder drittletzter, nein, erster. Da kannst du so einem Jungen doch mal eine Chance geben. So, jetzt hat es nicht geklappt, okay, dann ist es so. Dann hat aber auch jetzt, unabhängig von dem Jungen jetzt, ja, dann ist ja auch mal so, dass ein Spieler sagt, Trainer, ich brauche mal eine Einsatzzeit, ich will mich zeigen. Ja, das ist ja auch mal als Trainer wichtig, okay, ich gebe dir die Einsatzzeit, aber dann will ich sehen. Mhm. Ob das jetzt hier so war, das wissen wir nicht. Ne? Also ist nur rein spekulativ. Aber das ist natürlich auch bei mir in meiner Mannschaft früher so gewesen, hat einer gesagt, ich will spielen. Ja, und als er dann gespielt hat, ja, das ist dann das, was man dann haben muss. Aber okay, das ist jetzt, hat gestern halt nicht so gut funktioniert, aber das heißt ja deswegen nicht, dass jetzt irgendwie die Meisterschaft verloren ist. Ist doch gar nichts passiert. Und solange von unten keiner überholt, ist ja Dynamo gar nicht in der Not, unbedingt zu gewinnen.
Ja, dazu vielleicht gleich. Also ich finde, es war keine B11, die da gestern gespielt hast. Du hast kein Signal an irgendjemanden ausgesendet.
Wir reden über Drittligaspieler.
Genau.
Über Marvin Stefaniak. Wir reden über Niklas Kreuzer.
Ja.
Wir reden über gestandene Dritt- und Zweitligaspieler, die da gestern auf dem Platz gestanden sind. Also natürlich war es keine B11, aber es ist auch mal eine Tagesform entscheidend. Und für Unterhaching ging es um alles. Das war die letzte Chance, nochmal mitzuschwimmen. Und ich kenne einen Reporter, der schon gesagt hat, Unterhaching ist für mich abgestiegen. Ist gar nicht so lange her.
Jetzt beenden wir hier das Rasengeflüster. Jetzt willst du mir noch kommen und sagen, Unterhaching steigt nicht ab. Okay. Ich bin ja gestern auch angefahren worden. Ja, du hast ja hier schon vor 3 oder 4 Wochen erzählt, Dynamo steigt auf. Ja, man muss ja hier auch Prognosen wagen. Wenn ich hier wachsweich immer sage, nee, das passiert nicht oder das könnte passieren.
Sind wir noch, aktuell, wenn heute vorbei ist, steigen sie auch.
Richtig. Lege mich fest, Unterhaching steigt ab und Dynamo steigt auf. Gut, könnt ihr mich dann am 12. April 2021 festnageln. Ich hab's gesagt. Zurück zum Spiel. Du fängst gut an, 20 Minuten. Und dann reißt aber irgendwann komplett der Faden. Also ab der 20. Minute, kann jetzt drüber reden, klar, wenn Stefaniak das 1-0 macht, läuft das Spiel anders. Aber irgendwann reißt der Faden. Und da frage ich mich, warum? Erklär's mir bitte.
Ich glaube, ist auch nur meine eigene Einschätzung, ich fand eigentlich die ersten 25 Minuten eigentlich gut. Muss ich klar sagen. So. Ich fand es gut, Dynamo war aktiv, haben mich viel zugelassen. Das, was auf Borlos Tor kam, war nix. Hm? Also war kein Problem. Ich glaube, der Knackpunkt so ein kleines bisschen war die vergebene Chance, wo man dann gemerkt hat, scheiße, der musste eigentlich sitzen. Hm? Weil das ist unser Spiel. Früh in Führung gehen, verwalten. Das ist so ein bisschen in den letzten Wochen immer wieder aufgekeimt, dass Dynamo früh geführt hat oder sehr, sehr früh auch das Spiel entschieden hat oder entscheiden wollte und es meistens auch geklappt hat. Meppen zum Beispiel, sehr frühes Tor. Dann hast du gegen Wien Wiesbaden frühes Tor gemacht. Mhm. Gewinnst beide Spiele. Mhm. Das sind halt solche Momente, die dir als Tabellenführer à la Union Berlin 2008-09 dann auch natürlich so eine Sicherheit geben, das Spiel zu gewinnen und am Ende auch aufzusteigen, weil du das dann runterspielen kannst. Ja, und das ist halt eben nicht passiert. Du hast das Tor nicht gemacht und dann kannst du nicht alles verteidigen. Das funktioniert einfach nicht. das ist ein Trugschluss, in der dritten Liga zu glauben, du beherrschst einen Gegner. Du bist selbst Drittligist. Und deswegen kannst du einen Gegner nicht beherrschen. Bayern München kann Drittligisten beherrschen. Bayern München kann Augsburg beherrschen. Aber Dynamo Dresden kann unter Haching, auch wenn sie Letzter sind, nicht in 90 Minuten beherrschen. Ja, wir müssen wegkommen davon, dass die dritte Liga eine fußballerische Glanzliga ist und dass da in irgendeiner Weise eine Mannschaft so stark genug ist, dass sie in jeder Liga auf einmal einen schlagen können.
Aber als Tabellenerster, wenn du gegen den Tabellenletzten spielst und du dir diese Punktedifferenz anschaust und auch dir den Kader anschaust, dann muss ich doch das irgendwo widerspiegeln. Und das hat sich dann...
Aber vergiss mir bitte nicht, dass Dynamo sehr viele Verletzte hat. Ja? Also da waren ein Meier hat nicht gespielt, ein Hardy ist seit Monaten schon raus, Chris Löwe, der hat es einfach Stammspieler.
Ne? Weihrauch, Becker,
also, man kann sich ja, also wir sind, es ist jetzt nicht so, dass wir hier, überleg mal, was wir schon für teilweise schwere Verletzungen gesehen haben. Also wir haben zwei Kreuzbandrisse, wir haben eine Sprunggelenksruptur, wir haben Muskelfaser, also mehrere schon gehabt, wir haben einen Hardy mit einer Knieverletzung, Definition jetzt erstmal gerade. Wir hatten einen Yannick Stark, der eine Schulterverletzung hat und da nicht operiert wurde. Und jetzt kommen wir noch zu den Sperren. Ich würde jetzt gerne mal Ausfallquote haben und dann halt eben auch mal, wie Dynamo permanent kompensiert. Das ist ja mal interessant zu sehen. Und da muss man ja auch mal sagen, Chapeau, dass man immer mit so vielen Verletzten immer wieder auch eine Mannschaft hinstellt, die jeden Gegner besiegen kann, aber natürlich auch momentan Angriffsfläche bietet. Weil die Mannschaften sehen, aha, Dynamo ist nicht die Mannschaft, die durchmarschiert. Wir haben unsere Chancen. Und das hat Unterhaching einfach gut genutzt. Und das Spiel, so weh das im Dynamo-Fan tut, war eine verdiente Niederlage.
Definitiv. Weil dir, und das wirst du mir jetzt erklären, in der zweiten Halbzeit bis auf den Schuss von Kade ja auch chancenmäßig gar nichts eingefallen ist. Weil du dich immer wieder festgebissen hast. Und du wusstest ja, was auf dich zukommt in Unterhaching. Und die nächsten Spiele werden nicht anders laufen. Wenn du nicht früh in Führung kommst, wirst du dich immer wieder gegen diese Mannschaften dort am Strafraum festbeißen. Und die werden natürlich eine Mauer aufbauen.
Also Hansa Rostock hat ja auch nicht anders gespielt. Es ging ja auch immer nur kompakt hinten und Gegenpressing. So, und nach vorne, gucken wir mal, was geht. Das hat ja auch, also Dynamo spielt 0-0 gegen Hansa Rostock.
Da war aber Hansa in der zweiten Halbzeit besser.
Punkt geholt, oder? Ja, okay. Also ich sag mal, Resultate lassen sich ja schwer gegen argumentieren. Definitiv. Du kannst ja sagen, boah, es war ein Spiel auf ein Tor. Und Dynamo hat unverdienten Punkt geholt. Sehe ich nicht so.
Nein, habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, Punkt. Gegen erste Halbzeit Platz. War Dynamo besser, zweite Halbzeit Hansa. Deshalb verdient das Unentschieden.
Also ich möchte auch einmal sagen, ich möchte jetzt nicht alles schönreden. Ne? Es ist nicht, dass man mich falsch versteht. Ich sage einfach bloß, man darf auch es nicht schlimmer machen, als es ist. Man ist immer noch Erster. Mhm. Und zwar Erster, nicht mit, sagen wir, vor 4 Wochen mit 9 Punkten, sondern die Konstellation war die ganze Zeit schon so, aber man hatte immer eine Spieldifferenz. Mhm. Und das hat oftmals auch dann so ein bisschen Augenwischerei betrieben, zu sagen, ja, es sind ja 6 oder 7 Punkte. Ja, aber man hatte ja, Rostock hatte, glaube ich, mal 2 oder 3 Spiele Rückstand. Ja, das muss man alles damit reinnehmen. Das sieht natürlich geiler aus, ne? Wenn du da auf einmal mit
5, 6 Punkten führst.
Genau, mit 5, 6 Punkten führst und dann aber alle Gleichzahl haben. Das ist super, das macht Spaß, aber ist es nicht, weil jetzt sind alle gleich und jetzt lügt die Tabelle nicht mehr, unten wie oben nicht. Und jetzt kann man auch mal sagen, ja, die dritte Liga ist konfus. Dieses Jahr ist es einfach nicht so, dass du eine mega Spitzengruppe hast, ja, mit irgendwie 10 Mannschaften, die von Platz 10 einfach noch aufsteigen können. Hast du dieses Jahr einfach nicht. Du hast eine Top 3, die bald eine Top 2 wird, dauert nicht mehr lange. Und dann hast du, der auch 60 ist für mich, ich würde es mir wünschen, toller Traditionsverein, hat trotzdem echt eine Mammutaufgabe vor sich, um oben nochmal reinzurutschen.
Aber der Trend, Benny, der spricht ja momentan nicht für Dynamo. Letzten 5 Spiele, 1 Sieg, 2 Unentschieden, 2 Niederlagen. Vorm Tabelle Platz 16 der letzten 5 Spiele.
Ja gut, wenn du natürlich 5 Spiele nicht gewinnst, dann kannst du nicht Erster sein. Das ist ja klar in der Formtabelle. Aber ja, das ist auch, glaube ich, das, was den meisten Leuten Angst macht. Das glaube ich aber auch, ist ja im Verein auch eine Sache, die da, also das schmeißt man dann nicht irgendwie ins letzte Aktenfach und sagt, nee, interessiert uns nicht. Natürlich sieht man sowas auch. Man muss es bloß nüchtern, und das sage ich ja, nüchtern und neutral analysieren, woran liegt was. Und das ist aber ja nicht die Aufgabe von mir, von dir oder von Fans, sondern das, die Verantwortung selbst hat der Verein, ja, und natürlich die Mannschaft. Und das ist das, was entscheidend ist. Alles andere kann nicht geändert werden. Es ist ja keine normale Saison. Ich würde auch behaupten, wenn wir Zuschauer hätten, dann würde es auch andere Ergebnisse geben. weil dich das die Zuschauer in Dresden natürlich nochmal pushen. Und das fehlt, aber das fehlt jedem. Das ist eine Gleichstellung aller Vereine. Aber es ist etwas, was man nicht außer Acht lassen darf. Und man darf das immer nicht alles so brutal negativ bewerten.
Das will ich auch nicht. Also wie gesagt, du hast alle Argumente weiter in der Hand. Du bist Tabellenerster. Aber ich will halt auch ein paar Punkte anzusprechen, dass du beim Tabellenletzten verlierst, dass da die Stimmung nicht himmelhoch jauchzend ist im Dynamoland, ist klar. Und wenn du, wie gesagt, von den letzten 5 Spielen nur 1 gewinnst, wenn du seit 348 Minuten kein eigenes Tor geschossen hast, dann denkt der eine oder andere schon, jetzt schwimmen uns vielleicht die Fälle davon.
Das ist ja die eigene Angst. Den Druck, den projiziert man sich ja selber. Es ist ja nicht so, dass irgendeiner von außen sagt, so macht mal Druck jetzt. Sondern das ist ja der Anspruch eines jeden Fußballers zu sagen, scheiße, wir können es ja eigentlich. Und das haben sie ja bewiesen. Es waren ja teilweise Machtdemonstrationen dabei, wo du sagst, wow. Ja, aber vielleicht ist das auch jetzt in dem Moment ein guter Zeitpunkt, sich nochmal mehr zu konzentrieren, nochmal mehr zu fokussieren, nochmal eine Schippe draufzupacken, auch wenn es anstrengend ist. Und wenn die Saison schon hart ist, vielleicht musst du einfach nochmal jetzt als Individuum, also als Spieler sagen, ey, vielleicht muss ich diese Woche einfach noch ein bisschen mehr draufpacken. Für mein eigenes Gefühl. Das habe ich immer gemacht. Ich habe immer für mich selber gesagt, ey, scheiße, meine Leistung in den letzten 2 Wochen war nicht so cool. Ich bleib heute mal eine halbe Stunde länger draußen und verdiene mir das am Wochenende. Hat mir immer geholfen. Ich war nur ein Teil von 11. Ne? Aber ich konnte für mich sagen, ich bin an mein Maximum gegangen. Und vielleicht hilft das.
Also das Mats Hummels Zitat, so wie man trainiert, so spielt man dann auch Fußball. Unter der Woche,
gibt auch ein paar Spieler, die können ziemlich beschissen trainieren und spielen dann überragend. Also hatte ich auch schon.
Du bist jetzt kein Stürmer, aber du hast einen Stürmer, glaube ich, in der Familie. Auch einer, der ziemlich oft geknipst hat. Wie platzt dort der Knoten, dass du jetzt sagst, okay, wir müssen jetzt irgendwann mal auch wieder die Bude treffen, vielleicht auch gegen Duisburg mal früh in Führung gehen. Und dann bin ich überzeugt, dann läuft der Laden auch wieder.
Glaube ich auch. Ich glaube, der Knoten muss, wie du schon sagst, platzen. Das liegt... Aber da gibt es kein Heilmittel. Ja. Einfach weitermachen. Du wirst irgendwann ein Tor machen, das ist ja sicher. Irgendwann wird Dynamo wieder treffen und dann kommt das auch wieder. Und dann wird man zurückgucken und sagen, war schon eine fette Zeit, aber wir haben daraus gelernt, wir haben uns nochmal verändert. Jeder Spieler hat vielleicht nochmal eine Entwicklung durchgemacht. Nochmal, teilweise Spieler sehr, sehr jung auch, ne, die eine Verantwortung tragen. Und da gehört sowas auch als wichtiger Entwicklungsschritt dazu. Und ich erinnere mal an die Hinrunde, ja, wo alle schon gegen 60 München so rumgefanzt haben und gesagt haben, ja, hier und dann auf einmal war das der Knoten. Ja, und dann wissen wir alle, was passiert ist. Und jetzt zehrt man aber auch von dieser Mentalität, was man sich eigentlich ja auch selber aufgebaut hat. Und das sollte man sich jetzt einfach auch beibehalten.
Jetzt ist man, du hast das schon gesagt, es ist eine besondere Situation durch die ganze Corona-Lage. Man ist ja relativ abgekapselt. Man ist wirklich als Team zusammen und die Chemie im Team muss ja wirklich gut sein. Natürlich fehlt jetzt, glaube ich, auch ein Spieler wie Wiegers, der sicherlich auch jemand ist, der in der Kabine immer mal seine Meinung anspricht. Der fehlt jetzt verletzt, aber du kriegst aber von außen ja nur bedingt was mit.
Also erstmal finde ich auch sehr gut, dass von außen nicht jeder weiß, was in der Kabine abläuft. Das ist schon mal ziemlich wichtig, weil viele Dinge würden wahrscheinlich anders wahrgenommen werden oder sensibler bewertet werden, als es wirklich ist. Man muss überlegen, eine Mannschaft ist am Tag, in der Woche, jeden Tag zusammen und dann noch mehrere Stunden. Und dann muss man ja auch sagen, das klingt vielleicht ein bisschen komisch, man duscht zusammen, man sitzt in der Kabine zusammen, man redet über viele Dinge, der eine redet darüber, der andere darüber. Es bilden sich natürlich auch Freundschaften aus. Da wird viel Scheiße gelabert. Also wenn ich auch nur eine einzige Kamera bei uns in der Kabine aufgestellt hätte, da würden einige auch denken, ich bin bescheuert. Das ist aber in der Mannschaft so. Man ist im Trainingslager 24/7 zusammen. Ja, du kennst dich einfach in- und auswendig. Du weißt, wie du jemanden reizen kannst. Du weißt, wie du jemanden aufmuntern kannst, du weißt, mit dem du nicht kannst. Ja, es gibt nicht, ich kann mit jedem super cool.
Ja, das ist klar. Das gibt's ja im Berufsleben sowieso.
Ja, aber das ist ja, wird ja immer so gesagt, ja, wir müssen 11 Freunde sein. Ja. Nee, müsst ihr nicht. Ihr müsst auf dem Platz, müsst ihr eine Mannschaft sein, professionell sein. In der Kabine, da könnt ihr auch mal euch nicht leiden können. Und das ist die ganz große Stärke, die Profis haben, ne, dass sie das auseinanderhalten können. Und jetzt nochmal, um den Kreis damit zu schließen. Da gibt's natürlich auch Spieler, die dafür zuständig sind, dass nicht permanent einer mit einer Träne im Auge da auf der Bank sitzt und sagt, wir sind Erster und haben aber 5 Spiele lang jetzt kein Tor gemacht, sondern da wird halt aufgebaut. Da geht einer hin und sagt, Junge, wollen wir draußen bleiben? Ja, ich habe damals auch die jungen Spieler gestappt und habe gesagt, hier, du und du, wir beide, wir bleiben heute draußen, wir schießen ein bisschen. Da war gar keine Frage, ob ja oder nein, sondern es war einfach so. Ja, und dann hat man das gemacht und er hatte was davon, ich hatte was davon, er hat sich vielleicht ein kleines bisschen noch ein bisschen Training abgeholt und ich hatte mein Zeug. So, und so muss man sich das vorstellen. Und da gibt's nicht irgendwie, dass da einer sitzt und sagt, oh, juckt mich hier alles nicht oder so. Das regelt eine Mannschaft dann auch schon relativ schnell und dafür hast du natürlich dann auch solche Typen. Ich stelle mal Tim Knipping zum Beispiel, so ein Typ, ich glaube, wenn da einer jetzt einen unangebrachten Witz macht, ich glaube, der kann den schon regeln. Ja, oder wenn dann der Sebastian May kommt, der dann sagt, pass mal auf, mein Freund, das geht so nicht. Das haben wir ja auch gemacht. Wenn ein junger Spieler dabei war, da haben wir den gesagt, hier, mein Freund, hast du mal einen Ausweis geguckt? Du bist 18 Jahre alt, was redest du ja eigentlich mit gestandenen Spieler? Wie redest du mit denen? Bist du bescheuert oder was? So, und dann wurde das geregelt. Aber das ist auch eine Erziehungsmaßnahme. Das ist ganz normal. Das wird immer so sein.
Das wird immer noch so sein? Also, weil man hört ja immer wieder, dass die Jungen sich jetzt immer mehr rausnehmen und dass das jetzt schon wieder eine ganz
andere. Ja, das ist aber eine andere Sache. Das hat damit was zu tun, ob sie zum Beispiel Bälle tragen, Material tragen, Bälle aufpumpen. Regelt aber auch in der Regel eine Mannschaft. Das war bei Lok zum Beispiel auch gar keine Frage am Ende. Da haben wir einfach, da sagen wir hier, pass mal auf, mein Freund, die 8 jüngsten Spieler, die machen hier die Bälle.
Es muss ja eine Hierarchie geben.
Also ich sage jetzt mal so, also ich und Sascha Pfeffer, wir haben meistens dann, sind dann hingegangen, haben dann mit den jungen Spielern geschnickt, haben gesagt, pass auf, wenn du gewinnst, trage ich die Bälle und wenn ich gewinne, trägst du die Bälle. Haben wir schon mal so aus Spaß gemacht, ne? Aber wie oft hast du die Bälle getragen? Nee, das macht man dann schon mal, ja. Okay. Oder man sagt dann halt Lattenschießen, letzte Runde ein oder so. Gibt's immer, ne? Machst du auch mal, um halt nicht so den absoluten Larry raushängen zu lassen. Aber die müssen sich natürlich auch orientieren. Da, wenn dann einer im Bus auf deinem Platz sitzt, macht er einmal. Ich hatte bei Dynamo auch immer meinen Platz. Das hatte ich auch keiner hingesetzt da.
Ja. Das hast du dir dann irgendwann auch erarbeitet und das sagst du dir auch. Okay. Hättest du dich auf den Platz von Oliver Kahn gesetzt? Also,
das hat Schweinsteiger. Schweinsteiger hat gesagt, dass Olli Kahn sich mit seinem Hand durch die Füße abgetrocknet hat. Das ist auch überragend. Aber ich hatte meine Dusche. Ich hatte meine Dusche im Dynamo-Stadion und zwar die zweite von rechts. Und immer wenn da jemand geduscht hat, der das nicht wusste, dann habe ich mich immer so lange neben den gestellt, bis der hat dann gesagt, oh, das ist deine Dusche. Ich so, nee, dusch ruhig zu Ende, ich warte ja bloß. Und dann habe ich dann so penetrant gewartet, dass der relativ schnell fertig war mit Duschen und ich dann meine Dusche nehmen konnte.
Okay, gut. Wie ist es mit dem Druck? Lässt man den an sich ran vor so einer Woche?
Druck hast du immer. Gut. Ist Fußball. Du hast immer Druck. Entweder hast du einen coolen Druck, dann bist du so am 33. Spieltag Platz 9, geht nicht hoch, geht nicht runter, ist kein Druck. Aber du hast ja trotzdem immer den eigenen Anspruch. Das geilste Druck war Relegationsspiele. Oh, habe ich geliebt. Wenn du wusstest, ey, es gibt nur zwei Spiele, DFB-Pokal. Oh, da liebe ich, wenn ich heute noch drüber nachdenke, so, wie ich dann in meinem Hotelzimmer war und habe immer gesagt, oh, heute, ey, ich merke das richtig. 8 Uhr früh stehst auf und ey, das in deinem Magen, da geht's richtig, es krampft schon förmlich. Sagst du, boah, heute Abend ist, hey, Primetime. Schalke 04, DFB-Pokal. Alle gucken.
Ja, aber das war 20.30 Uhr, war doch gar nicht deine Zeit.
Das ist egal. Bei solchen Spieltagen war egal. Okay. Das ist da, wo du nichts zu verlieren hast. Das ist der geilste Druck. So, und Relegation, da hattest du viel zu verlieren.
Ja, wollte ich gerade sagen.
War aber auch geil.
Junge, da ging es um alles. Also,
war aber auch geil. Ja. Und Derbys, Derby-Druck ist auch immer. Das kannst du als Deodorant auflegen. Derby-Druck. Das ist überragend.
Okay, gut. Denk doch mal drüber nach. Also Deodorant, Derby-Druck.
Aber ich habe gerade gesagt, ne, es ist das, was ich am meisten vermisse.
Für den Mann, der sexy und solide sein will. Das Deodorant, Derby-Druck. Lass uns mal ganz kurz noch mal über die anderen Vereine ganz kurz reden. Du hast ja Magdeburg jetzt und Rostock am Wochenende gesehen. Dynamo, Platz 1, machst dir keine Sorgen.
Ich hoffe, ich mache mir keine Sorgen. Ich warte den Samstag mal noch ab. Okay. Nein, ich glaube schon, dass sie die Kehrtwende schaffen werden und denke auch, dass sie dann auch die Situation wieder im Griff haben.
Zwei Sätze zu Rostock.
Also Respekt vor Magdeburg. Also die haben eine super Partie abgeliefert in Rostock. Klar, dominierende Mannschaft, komplette Kontrolle gehabt, eine Effizienz gehabt und vor allen Dingen, und das hat mir so gefallen und imponiert, eine absolute Disziplin in ihrem im Matchplan. Und das war schon cool, fand ich gut. Die haben sehr, sehr gut gespielt. Verdienter Sieger. Und Rostock war genau das Pendant zur Dynamo, glaube ich, irgendwie an dem Wochenende.
Ingolstadt, kurz vor Schluss in Führung gegangen und dann auch noch den Ausgleich kassiert.
Ja, tut sich auch schwer. Also selbst da kann man ja sagen, ja, was ist mit Ingolstadt los? Oder was ist mit Rostock los? Jetzt schwimmen sie alle. ja, jetzt geht's in die Momente, wo es einfach wichtig ist. Die Spiele werden weniger. Im Januar war es noch cool. Da haben alle gesagt, boah, geil, 18 Partien noch. Aber es ist nicht mehr 18, es sind 7. Und die musst du jetzt irgendwie rumbringen, damit du dein ganz großes Ziel, und Ingolstadt war ja letztes Jahr schon in einer Situation, wo sie am Ende gescheitert sind. Ich glaube, das wollen sie nicht nochmal haben.
Nee, Relegation wollen die nicht spielen. 1860 München, die haben so momentan das Waldmann-Zahlen-Motto. Die sind Jäger und sind nur noch 4 Punkte hinter Ingolstadt und Rostock. 5 Punkte hinter Dynamo.
Sind ja aber trotzdem noch 4 Punkte. Mhm. Ja, also das heißt 2 Spiele. 2 Spiele müssen sie gewinnen, heißt nominell 5 Spiele noch, in denen sie eigentlich auch gewinnen müssen. Also sie müssen natürlich den weitesten Weg gehen.
1860 spielt Münchner Duell gegen Türkgücü München.
Also, auch nicht einfach. Auch nicht einfach.
Aber um was geht es denn für Türkgücü noch? Also Türkgücü ist so für mich
im Punktprämie.
Gut. Also,
ja, was denn? Punktprämie?
Ja,
Jens, das ist nun mal so.
Ja.
Das ist ja das, was ich dir vorhin erklärt habe. Du musst doch mal
zuverstanden.
Ich habe doch vorhin gesagt, dass es immer mal für den Spieler um was geht. Das ist doch klar, dass die auch Geld verdienen, wenn die gewinnen. Nein, natürlich geht es auch um Punktprämie. Ja, das ist ja logisch und das willst du ja mitnehmen.
Können wir uns darauf einigen, dass es für die Mannschaften Wiesbaden, Saarbrücken, Ferl, Türkgücü, ja, möglicherweise Viktoria Köln, dass es bei denen nur noch um die Punktprämie geht? Also vor allem um die Punktprämie?
Ja,
beginnt absolut. Bei Zwickau die Abstiegszone?
Nee, ich glaube auch Zwickau wird keine Probleme. Ich glaube sogar, dass der HFC keine mehr kriegen wird. Aber
okay. HFC verrückt, oder?
Terence Boyd wieder da gewesen, er macht das wieder.
Ne? 92. Minute, 90. Minute Wahnsinn. Ausgleich, 92. Minute und damit retten sie natürlich den Job vom Trainer vorerst.
Absolut, denkt man, ich weiß nicht, ob es wirklich so war.
Ja, ich kann es mir schon vorstellen, also eine Niederlage gegen Uerdingen wäre jetzt für ihn nicht besonders prickelnd gewesen. Ich glaube schon, dass das Halle schon noch mit drin steckt. Also ich sag mal, bei Mannheim auf Platz 11 mit 39 Punkten, die müssen latent wenigstens noch zittern. So, und dann geht's los. Magdeburg momentan die Mannschaft der Stunde irgendwie. Also was die momentan zusammenkicken, und ich kenne viele, die sagen, bloß momentan nicht gegen Magdeburg spielen, weil Titz, Artig und wie sie alle heißen, die rocken richtig in der dritten Liga und sind auf einem guten Weg, sind noch längst nicht gerettet, sind aber auf einem guten Weg, in der dritten Liga zu bleiben.
Du musst ja aber immer sehen, was ist denn drunter? Also wenn ich das drunter sehe, da geht mir auch, also da sage ich auch, da haben einige aber auch wirklich drum gebettelt, unten reinzurollen.
Die U23 vom FC Bayern steckt.
Ja gut, das ist aber klar. Also das ist ja, guck dir das mal oben an, was beim FC Bayern an Verletzungen ist. Da ist ja die Hälfte der Mannschaft permanent oben dabei. Und dann hast du eben einfach U19-Spieler, die Männerfußball noch nicht kennen. Und das ist natürlich schwer.
Uerdingen, komplettes Chaos. Irgendwann musste sich mal bemerkbar machen, was rund um den Verein dort passiert. Dass die dort unten reingerutscht sind, auch mit dem Punktabzug, ist irgendwie logisch. Und Kaiserslautern schafft es nicht mehr, Spiele zu 11 zu Ende zu bekommen. Jetzt, glaube ich, das dritte Spiel in Folge mit Platzverweis, unentschieden gespielt gegen Lübeck, zu wenig gewesen für den ruhmreichen ersten FC Kaiserslautern.
Ja.
Gut, da stimmst du mir bei. Und Unterhaching haben die das letzte kleine Fünkchen Hoffnung ergriffen am Wochenende. Ich sag dir trotzdem, es sind 6 Punkte zum rettenden Ufer.
Also Mensch, ich wünsche mir doch auch, dass Unterhaching absteigt. Du weißt, wir haben Geschichte. Wir haben Geschichte mit Unterhaching. Hör auf. Ja. Mensch, mein Vater, der sitzt immer zu Hause und sagt, hoffentlich steigt Unterhaching ab.
Welche Erinnerung hast du an diesen Samstag eigentlich, wo das vergeigt wurde?
Ich habe geheult, Mann. Wurde überall in Leverkusen auf jedes Plakat, wo schon ein deutscher Meister stand, wurde dann so ganz
Vize gedruckt.
So Vize gedruckt, aber so total so wie als hätten die so das selber gemalt. Haben das dann überall so schnell drüber und haben sich trotzdem alle gefreut, aber war ja kacke. Mein Gott, ey, war 3 Punkte. Ach, ich habe mit meinem Papa am Wochenende schon gestritten.
Darfst nicht streiten.
Der Papa, ich glaube, der hatte seine Kutte an am Wochenende, seine Fankutte, weil der hat immer gehofft, dass Unterhaching verliert. War ziemlich lustig. Und dann habe ich ihm geschrieben, ich so, was ist mit dir los? Ja, es nervt mich. Jetzt verlieren die gegen Unterhaching.
Ja.
Mann, dieses Unterhaching.
Ja, das kann ich verstehen. Denke ich an Unterhaching in der Nacht, bin ich um den Schlaf gebracht. Das kann ich mir vorstellen beim Schwatten. Also, dass er da nicht gerade gut drauf zu sprechen ist auf Unterhaching. Ich kann mir vorstellen, dass damals in Köln großer Jubel herrschte, als Leverkusen das verspielt hat. Warum komme ich auf Köln? Weil ja der erste FC Köln den Trainer gewechselt hat. Markus Gisdol ist raus und Friedhelm Funkel ist drin. Ich wollte mit dir das kurze Quiz spielen. Bitte jetzt mal nicht googeln, mal den Computer wegtun.
Ich google nicht.
Kannst du die Vereine aufzählen, bei denen Friedhelm Funke schon Trainer gewesen ist? Es sind 11. Einmal war er ja auch zweimal bei dem gleichen Verein.
11 Vereine?
Ja. Also, mal sehen, wie viele du zusammenbekommst.
Okay, pass auf. Ich werde es wahrscheinlich nicht zusammenkriegen, weil ich in den 90ern tue ich mich schwer. Also auf jeden Fall 1. FC Köln vorher schon.
Ja,
weil
richtig.
Die Fans vom FC mal bei einem 8:1, ich weiß nicht gegen wen, da haben die Funkel rausgerufen bei einem 8:1-Sieg. Hätte ich nie vergessen, habe ich mich weggehauen.
Ich glaube, das war mal gegen Union. Gegen Union.
Ja, gegen
ich
Union.
Kann mich auch erinnern, dass sie mal gegen einen anderen Verein 8:1 gewonnen haben. Der Name ist mir jetzt entfallen. Das ist in der jüngeren Geschichte gewesen.
Ja.
Gut, weiter. Köln hatten wir.
Köln, dann ist 60 München.
Sehr gut. Das hatte
Fortuna
ich verdrängt.
Düsseldorf. Dann jetzt bin ich mir gerade nicht so sicher, aber ich glaube, Gladbach?
Nein,
Gladbach nicht, schade. Okay, dann war er Trainer, warte mal, jetzt habe ich gerade ein Loch.
Einen Ostverein hat er betreut, einen einzigen. Und Funkel bringt man vor allem mit einem Verein in Verbindung. 80er Jahre, es ist vor deiner Zeit gewesen. Warst du noch Quark im Schaumfenster, aber frag mal deinen Papa. Das ist das zweite. Richtig. Das war nämlich sein erster Verein.
Ja, das hätte ich schon noch gesagt. Deswegen habe ich ja gesagt, jetzt fängst du mit Funkel an.
Okay.
Nee, war ja sein Bruder, der auch noch.
Ja. Also die hat er dann auch trainiert.
Wirklich, also so einfach ist es tatsächlich nicht, weil ich gerade denke gerade nach, welche Vereine gab es denn noch? Also Bielefeld, aber ich glaube Bielefeld war er nicht.
Nee.
Also lese mal vor.
Also Uerdingen, dann Duisburg, dann Hansa Rostock.
Ey, Duisburg war er lange. Ja.
Von 96 bis 2000. Dann Hansa Rostock, da war er nicht so lange. Dann Köln, du hast Köln gerade erwähnt. Dann sehr lange, da dachte ich, kommst du drauf, der wäre mir eingefallen. Mir wäre 1860 nicht eingefallen. Eintracht Frankfurt, 2004 bis 2009.
Der wäre mir eingefallen.
Echt doch. Nee. Hertha BSC hatte ich auch verdrängt. VfL Bochum, Alemannia Aachen, okay. 1860 München, Fortuna Düsseldorf und jetzt wieder zurück beim 1. FC Köln.
Bin so unwissend.
Nö. Also, wie gesagt, du hast ja, ich glaube, 4 zusammenbekommen. Und das ist schon ganz
blind.
Okay.
Sehr blind.
Ja.
Ich bin kein Friedhelm Funkel-Fan. Und Mist, mein Vater wird nicht stolz auf mich sein.
Aber diese zweite Bundesliga nächste Saison, wenn wir mal davon ausgehen, Schalke und Köln steigen vielleicht ab. Zweimal Hamburg, Hannover, Nürnberg, Düsseldorf, Braunschweig, vielleicht Rostock. Da musst du doch als Dynamo Dresden dabei sein.
Das wäre so eine krasse Saison. Und dann wieder Zuschauer.
Ja, da muss man einfach dabei sein, sage ich dir. Also,
und du lässt dir ein Tattoo stechen vor lauter Freude.
Nein, in diesem Leben.
Du hast bestimmt ein Tattoo an so einer ganz komischen Stelle.
In diesem
Leben?
Nein.
Damals also, Osnabrück.
Nein.
Hast du ja bestimmt als Datum.
Ja, natürlich. Nein, definitiv nicht. Ich habe mir kein Tattoo stechen lassen. Auch wird in diesem Leben nicht mehr passieren. Also glaube ich nicht. Aber das wäre eine geile zweite Bundesliga, oder?
Auf jeden Fall. Also freue ich mich schon drauf.
Vergeigt der HSV wieder?
Ich hoffe es nicht, weil Toni hat sich das eigentlich wieder verdient, mal aufzusteigen und so. Toni Leisner.
Ja.
Für die. Das steht dann in meinen Klammern, Anmerkung der Redaktion. Dass ich hoffe, dass es schaffen, aber es ist auch schon wieder irgendwie komisch, dass sie dann wieder so rumeiern. Seltsam, mit dem Kader. Boah, ist so eine gute Mannschaft.
Ja, wobei ich mir angeguckt habe, die letzten 5 Spiele, 2 Siege, 2 Unentschieden, 1 Niederlage. So schlimm ist das gar nicht. Aber natürlich, diese Niederlage gegen Darmstadt, die tut schon extrem weh. Klar, jetzt hat Bochum auch verloren. Also die haben ihnen den Gefallen getan. Und die zweite Liga ist natürlich ein bisschen jetzt komplett verrutscht durch die vielen Corona-Fälle. Also Kiel ist betroffen, Sandhausen ist betroffen, Karlsruhe ist betroffen. Also das wird noch ein schöner Ritt in der zweiten Liga.
Das wird ein fettes Brot.
Und ich glaube, Kiel droht das, was Dynamo in der letzten Saison durchgemacht hat, aller 3 Tage ein Spiel. Also die sind ja auch noch im DFB-Pokal-Halbfinale mit dabei. Die müssen sich frisch machen. Also das wird...
Stell dir mal vor, die gewinnen das, ey. Dann kommen die ins Finale und dann sind die Champions, hier UEFA Cup. Ah ja, gut,
Europa
okay,
kommt
auf an, gegen wen ich spiele.
Die spielen im Halbfinale in Dortmund.
Ich bin ein Kind der 90er, für mich ist der UEFA Cup.
Nee, da hätten sie aber dann noch im Cup der Pokalsieger zunächst gespielt. Ich will gleich mit dir noch auf ein sehr interessantes Thema. Wir haben ja vom Schwatten heute schon geredet. Es gibt ja jetzt auch ein Produkt vom Schwatten, dazu gleich. Zunächst mal davor noch, kennst du die spanische Kinderpsychologin Erika, ich hoffe, ich spreche sie richtig aus, Chopurena?
Nee.
Tja, aber ihren Mann kennst du, Antoine Griezmann.
Ach, hier, drei Kinder an einem Tag.
Wahnsinn, oder?
Wahnsinn. Also, aber jetzt würde mich interessieren, per Kaiserschnitt oder naturell? Das ist interessant zu wissen, weil per Kaiserschnitt wäre es jetzt nicht so besonders.
Aber 8. April 2019 und jetzt 8. April 2021.
Ja, nochmal, wenn das über natürliche Geburt wäre, sage ich dir, wow. Aber wenn es per Kaiserschnitt kam, ist es ja gewollt. Sehr komisch.
Dann tippe ich, also rein von der Ferne von Dresden nach Barcelona, es war ein Kaiserschnitt. Aber es ist trotzdem, die Planung muss ja trotzdem so hinhauen. Also trotzdem kriegst du so eine Punktlandung, so ein Hattrick kriegst du nicht einfach so hin. Also da,
ja, vor allem den Griezmann momentan nicht, weil der spielt ja auch nie seine beste Saison.
Also das fand ich wirklich sehr interessant.
Auf jeden Fall.
Diesen Fakt, drei Kinder an einem und demselben Tag dann Geburtstag. Ich habe aber gelesen, es gibt welche, die sagen, die Zusammenlegung geschwisterlicher Geburtstage ist nicht gerade so gut, weil der Einzelcharakter nicht gut oder genügend entfaltet werden kann durch so etwas.
Ich glaube mal, den Kindern geht's, glaube ich, so ganz gut. Ich glaube, die werden an dem Tag auch jeweils ihren Geburtstag sehr, sehr intensiv feiern.
Und kriegen sicherlich auch jeder ein eigenes Geschenk.
Ja.
Davon ist auszugehen. Mein Lieber, was hat es mit dem Produkt aus dem Hause Kirsten auf sich, mit dem ja auch Gutes bewerkstelligt werden soll? Erklär mal zunächst die Geschichte. Das Ganze hat ja eine Vorgeschichte von dem, was ihr jetzt treibt.
Natürlich hat das eine Vorgeschichte. Also wir reden ja hier im Großen und Ganzen erstmal über den Schwatten-Gin. Also der Spitzname von meinem Vater ist ja der Schwatte. Mhm. Und die Vorgeschichte ist, dass wir letztes Jahr im Dezember haben wir einen sehr stark limitierten Stiftungs-Gin rausgebracht. Das hatte aber erstmal so eine Testsache. Hm. Ich hatte jemanden kennengelernt, der mit mir das geplant hat. Der hat selber eine Likörherstellung oder ist selber Likörhersteller, ein sehr, sehr schöner Pfefferminzlikör. Also wer das gerne wissen möchte, kann sich gerne bei mir melden, wer das ist. Und das ist dann so, dass wir gesagt haben, wir probieren das mal aus, weil die Spenden einfach durch Corona weggebrochen sind. Und ich wollte aber mit einem guten finanziellen Polster ins neue Jahr starten, um einfach schon vielen Vereinen helfen zu können. Und wir wussten aber ja nicht, wie es anläuft. Wir haben damals gesagt, Mensch, 99 Flaschen A, 99 Euro mit 9 Botanicals drin, 1 Liter, eine eigens angefertigte Flasche. Also das Getränk war wirklich, das war top. Also im Einzelhandel wäre das auch für weitaus mehr noch reingegangen. Aber wir haben quasi einen sehr, sehr hohen Spendensatz, fast über 6.000 Euro damit machen können. Und alle Flaschen waren damals in der Nacht auf den 4. Dezember, den Geburtstag von meinem Vater, sozusagen ausverkauft. Der hatte 55% Alkohol und der hat, weil mein Vater 55 geworden ist und so war das recht rund und damals waren die Anfragen so krass und auch der Einzelhandel hat halt angefragt, ob es auch einen Gin gibt, der flächendeckend in Handel gehen könnte. Und da haben wir halt so erstmal uns Gedanken drüber gemacht und das erstmal so ein bisschen zur Seite geschoben und irgendwann habe ich das aber nochmal angesprochen. Mein Vater hat dann gesagt, pass auf, wir machen das so, wir gründen jetzt mal eine eigene Firma und planen das mal durch und dann gucken wir mal, ob der Hype dann halt noch da ist oder nicht. Und dann haben wir uns aber dazu entschieden, dass das Problem ist, bei Stiftungen müssen wir immer jemanden haben, der in Vorleistung geht. Ja, wie jetzt der Lars Ziesche von De Ziesche, ja, der hat dann halt eben einfach sich selbst halt als Investor sozusagen genommen und hat halt gesagt, ich finanziere das vor und gebe dann die Spende halt in die Stiftung an. Das ist halt leider so bei einer Stiftung. Und so ist jetzt so, dass wir mit unserem eigenen Kapital halt dort die Flaschen produzieren können und haben halt gesagt, wenn wir 10.000 Flaschen verkaufen über den Online-Shop, dann bauen wir einen Bolzplatz. Und das ist jetzt halt mit dem Schwatten-Gin, also der Schwatte Gin heißt der. Der ist schwarz. Hm. Der Gin ist pechschwarz. Das heißt, wenn der ins Glas geht und mit Tonic wird er dann so leicht grau. Hm. Und halt wegen der Schwatte, ja, weil mein Vater ja schwarze Haare hat, und sein alter Spitzname einfach so war, wollten wir.
Ich glaube, der ein oder andere kennt Ulf Kirsten in Deutschland. Und ja. Also die Rasengeflüster-Hörer sollten Ulf Kirsten definitiv kennen. Also das ist Grundbildung. Ja, weiter. Ich wollte dir nur mal kurz ins Wort fallen.
Genau. Und dann haben wir das jetzt durchgezogen, sind jetzt an den Start gegangen vor 10 Tagen und die ersten 5000 Flaschen, die quasi in den Online-Shop gegangen sind, die sind signiert und man muss wirklich sagen.
Er schreibt sich gerade in Wolf, oder?
Also es war wirklich, also ich habe riesen Respekt davor, es war eine Heidenarbeit. Ja. Also wirklich alleine, und das habe ich wirklich unterschätzt. Ich dachte, naja, die 5000.
Ja.
So, dann muss man ja auch mal fairerweise sagen, damit auch jeder weiß, warum das jetzt 2 Wochen dauert. Wir hatten natürlich auch eingeplant, dass eventuell was bei dem gesamten Herstellungsverfahren nicht rund läuft. Das heißt, meine Maschine ausfällt, ein Techniker kommen muss. Und tatsächlich ist genau das passiert. Wir konnten ein bisschen später anfangen, erst also am Donnerstag, komplett zu unterschreiben, haben vorher bloß so kleine Chargen bekommen, weil dann die Maschine nämlich Probleme machte. Und so konnten wir dann erst am Freitag komplett damit abschließen. Und jetzt muss Papa diese Woche auch nochmal kommen, einfach noch die restlichen zu unterschreiben, weil es sind natürlich nicht die ganzen 5000 sofort rausgegangen. Also ich kann auch jedem sagen, das, was da drin ist, ist wirklich ein Premium-Gin. Also es ist kein Gin, der irgendwie mal schnell gemacht wurde, irgendwie 12 € kostet. Nein, hier wurde wirklich bei Gustav Müller destilliert. Das ist ein toller Gin geworden, der mit einem neutralen Tonic, Fevertree, Thomas Henry oder so, wirklich hervorragend schmeckt. Und also wir sind wirklich sehr stolz darauf. Also ich persönlich sowieso, dass mein Vater sich da einfach so eingebracht hat und auch er hat sich wirklich eine Blutblase geschrien. Hm. Ich habe das Bild, glaube ich, bei Instagram mal hochgeladen. Ja. Und es ist wirklich, ich freue mich da total, dass das so funktioniert hat. Und ich hoffe, dass wir die 10.000 dieses Jahr knacken, dass wir diesen Platz bauen können, weil das ist natürlich schon eine Investition, so ein Mini-Fußballplatz mit Banden und Käfig und so, das ist schon nicht so ohne. Aber wir wollen das natürlich dann nachhaltig machen. Das heißt, nicht nur ein Jahr lang, sondern am liebsten irgendwie jedes Jahr. Und wir legen da wirklich schon sehr, sehr viel Wert, dass da auch jeder auf seine Kosten kommt.
Das ist das Schöne, dass es wirklich eben auch für den guten Zweck, ich will jetzt hier nicht sagen trinken für den guten Zweck, aber das ist ja wirklich eine schöne Sache und es sieht auch wirklich sehr wertig aus, wenn man sich das Ganze anguckt. Die Flasche sieht wirklich toll aus, wenn Ulf da noch drauf unterschrieben hat. Wir verlinken es natürlich auch in den Shownotes. Man kann dich da sicherlich anschreiben. Die Fans schreiben dich sicherlich an. Es gibt auch eine eigene Instagram-Seite für das Ganze. Aber erklär mir, ich habe mich vor ein paar Monaten hier schon mal mit Whisky komplett blamiert, habe gesagt, naja, Whisky, da habe ich irgendwie gesagt, mit Eis, da hat sich einer aufgeregt, hat gesagt, du kannst doch im Leben
nein,
nicht.
Nein, also wahnsinnig,
ja,
kannst du Whisky mit Eis trinken.
Deshalb, ja. Deshalb, ja. Und ich fange auch nicht mehr mit Biermarken an. Gestern habe ich dann ein Frostbier getrunken, da kam dann welche, ja, gutes Bier, dann kam welche, was ist das für eine Plörre, die du da trinkst? Ja, also und mit Gin kenne ich mich, sag ich mal, minimalst aus. Wirklich mal ein Gin Tonic. Ist jetzt nicht mein absolutes State-of-the-Art-Getränk, aber deshalb haben wir ja dich. Erklär mir mal, was einen richtig guten Gin ausmacht.
Es ist tatsächlich nicht so einfach zu sagen, das ist guter und das ist schlechter Gin, weil die wenigsten Leute können tatsächlich rausschmecken, was einen Unterschied darstellt. Also die einigen sagen, und das ist auch völlig okay, mir reicht der 8-Euro-Gin aus dem Lidl, und mir reicht, oder der andere sagt, nee, ich brauche den 40-Euro-Gin. Aber es ist in der Herstellung ein unglaublicher Unterschied. Also ich sag's jetzt mal an einem Tee. Ja? Man hat heißes Wasser und man tut den Teebeutel rein und lässt den Teebeutel ziehen und zieht ihn raus. Und dann gibt's halt eben auch Leute, die haben ein Teesieb, ja, und dann wird das richtig schön da reingemacht, es entfaltet sich, es wird genau die Zeit quasi gemessen, dass der Tee auch wirklich genau so lange aufbrüht, wie er soll. Der eine ist halt ein Teeliebhaber, der andere sagt, oh, ich trinke jetzt mal einen Pfefferminztee, so ungefähr. Ja. Und genauso ist es beim Gin auch. Der Gin, den man industriell hat, ist meistens so, die Botanicals werden in den Gin reingeworfen, der wird aufgekocht oder der wird halt eben einfach erhitzt und dann wird irgendwann einfach die Zutaten mit rausgenommen und das ist dann die Suppe, so ungefähr. Aber ich hoffe jetzt nicht, dass sich irgendjemand angegriffen fühlt. Ja, also es gibt Unternehmen, die werden das bestimmt auch genauso toll machen, wie wir das jetzt gemacht haben. Also wirklich dann in den Destillationsverfahren, wo wirklich ein Brenner da ist, der die genauen Zutaten kennt und die dann auch weiß zu behandeln. Der weiß dann halt, okay, nach so und so vielen Minuten bei so einer Hitze kommt die Zutat raus oder die Zutat raus. Und dann muss der genau gucken, dass der auch beim Destillieren am Ende, da gibt's dann auch sowas wie, du kennst das doch, wenn du wenn du so einen Saft trinkst und das ganze Zeug ist unten, ne, so der Schlamm, dieser Saftschlamm. So. Mhm. Und das ist halt eben, das weiß der auch, ja, dann ist er halt, und das letzte Stück ist sehr intensiv, das erste ist nicht so intensiv und dann mischt er das nochmal. Also es ist wirklich ein Kunstwerk, das Ganze, und wir waren mega interessiert, das zu sehen, und wir durften auch die erste Abfüllung selbst begutachten, und es war natürlich Wahnsinn, wie vielschichtig sowas ist. Man denkt, das ist so einfach, aber es ist es nicht. Man ist da stundenlange, das sind stundenlange Prozesse. Und am Ende, wir haben jetzt unserem Fokus auf Gurke und Minze gelegt. Erstens, weil mein Vater sehr gerne Gurken-Gin trinkt und weil er damals, vielleicht weißt du es noch mal, ein Interview mit einem Pfefferminz-Kaugummi gegeben hat.
Ja.
Und das haben wir als Aufhänger für die Pfefferminze genommen. Und haben wir aber auch einen wirklich ausgeglichenen Gin. Also es ist jetzt nicht so, dass du den trinkst und sagst dir, wow, der schmeckt ja völlig pfeffrig oder sowas. Mhm. Sondern ich empfehle jedem, der Gin trinkt, den vorher einmal pur zu trinken, um einfach zu spüren, aha, okay, das sind wirklich die Geschmacksnoten, und dann erst mit einem Tonic als Longdrink zu mixen, und auch bei einem Tonic immer darauf achten, wenn man das erste Mal das macht, mit einem neutralen Indian Tonic oder so, also nicht mit einem Holunder Tonic, weil der häufig eine andere Note mit reinbringt. Und der Papa trinkt den zwar gerne mit Orange, ist aber eigentlich nicht üblich, sondern man trinkt den immer mit etwas, was auch in dem Gin destilliert wurde, um das hervorzuheben. Also wenn Gurke drin ist, kann man eine Gurke reintun, kann man aber auch Pfefferminze reintun, wenn das ein Pfefferminzblatt, einfach nur mal als Topping.
Stark. Und wie kriegt man das Schwarze hin? Also in dem
Das ist natürlich jetzt Farbstoff, aber es ist auch nicht so einfach, da so natürlichen Farbstoff irgendwie zu kriegen, weil das natürlich ein sehr dunkler ist. Es ist natürlich ein ganz normaler Lebensmittelfarbstoff, logisch. Also es ist jetzt nichts Bedenkliches. Wir haben das natürlich auch vorher ganz normal ins Labor geschafft, wurde alles getestet. Also das ist, wir sind da auch insgesamt sehr nachhaltig geblieben. Also wir produzieren hier in Dresden, wir füllen ab hier in Dresden. Wir haben alles, was wir kriegen konnten, aus Dresden auch verwendet für die Flasche. Die Flasche kommt aus Italien, das konnten wir leider nicht hier machen. Aber wir wollen auch in den nächsten Jahren, also es darf auch keiner glauben, dass das jetzt irgendwie ein Jahr ist und vorbei. Nein, also es ist viel angedacht. Es wird auch übers Jahr hinweg und auch an Weihnachten nochmal ein paar Spezialsachen geben, die jetzt schon auch in den trockenen Tüchern liegen. Gerade Weihnachten aufmerksam sein. Es wird nochmal eine limitierte Edition rauskommen, auch das. Aber das ist alles noch Herbst und Winter. Und dann auch sind ein paar Specials angedacht, die einfach mir Spaß machen, das zu entwickeln. So. Und
großartig.
Mein Vater da einfach... Eigentlich ist es eher so eine Huldigung für meinen Papa. Ich finde es cool. Also Papa ist ja sehr inaktiv, und ich finde irgendwie, da kannst du auch was draus schaffen.
Auf jeden Fall. Also, und die Marke ist einfach cool. Und das muss man einfach sagen. Und im Hintergrund steht dann eben auch der Bolzplatz pro 10.000 Flaschen. Und damit ist der Stiftung auch wieder was Gutes getan. Und damit haben dann alle was davon. Habe ich richtig gelesen, Benny? 39,90?
39,99. Wir haben immer auf 99 abgerundet.
Siehste, okay. Also alle Infos dazu würde ich verlinken, und das ist eine feine Sache, und halt uns immer mal mit auf dem Laufenden, also weil ja jeder trinkt, hat man Gin Tonic getrunken, es sei denn, man ist absoluter Antialkoholiker. Ansonsten weiß man, glaube ich, über Gin jetzt nicht ganz so viel immer Bescheid, und da ist es cool, dich da an der Seite zu haben. Ich habe noch ein paar.
Ja, also mich kann auch jederzeit jemand anschreiben, wenn er eine Frage hat oder so. Also ich bin da immer da.
Sehr cool.
Ich trinke ja auch gerne Gin Tonic. Also ich hätte das nicht mit meinem Papa zusammen, oder Papa hätte das nicht mit mir zusammen gemacht, wenn ich ihm nicht gesagt hätte, so, pass auf, das und das ist cool. Ja, er trinkt zwar auch gerne Gin, aber er ist jetzt nicht der jetzt irgendwie 7 Flaschen zu Hause hat. Ich sammle ja sowas auch. Also ich freue mich auch immer über, wenn Fans, also wirklich, da merkt man auch, dass Leute irgendwie zuhören, ne? Dass dann auch mal hier und da jemand vorbeikommt und sagt, Benni, hast heute Geburtstag, ich habe dir hier was Feines mitgebracht, oder ich krieg irgendwo aus einer anderen Stadt was geschickt, und die sagen einfach hier, wegen dir bin ich damals zum Fußball gegangen oder so. Das finde ich ja immer total geil, dass man halt so einen Fußabdruck hinterlassen hat und die Menschen einfach dann sagen, ich habe gehört, du trinkst gern Gin, hier, das ist aus meiner Heimatstadt oder so, das ist aus meinem Dorf. Also ich liebe ja auch Dorfbier. Also wenn einer sagt, hier, ich komme aus Buxtehude, guck mal hier, wir haben ja eine eigene Brauerei. Das finde ich sowas von cool persönlich. Also da bin ich auch mega dankbar immer. Und da lässt man halt auch gerne, macht man auch mal gerne Posting und so, ne? Ich habe ja keine Kooperation und ich werde wahrscheinlich auch nie welche machen.
Sagt das doch nicht.
Influencer. Nö, ich finde einfach so, wenn man was cool findet, ne? Und sagt, hey, zum Beispiel Störtebecker Bier, wie ich es letztes Mal gesagt habe. Ich finde einfach so, wenn man was geil findet, dann kann man das doch auch zeigen, dass man das gut findet und muss nicht immer was dafür erwarten.
Es kam keine negative Kritik. Einer hat sogar geschrieben, die eine Brauerei, die bayerische, guter Geschmack von Benny.
Die Nachspielzeit.
Ich habe noch, hatte zwei, drei Fragen nicht gestellt beim letzten Mal. Das würde ich jetzt nochmal mit unterbringen, weil du gerade von Sammelleidenschaft gesprochen hast. Hat einer gefragt, hast du eine eigene Trikotsammlung und wenn ja, gestapelt oder gerahmt?
Weder noch. Ich habe sie zwar gestapelt, gefalten. Ich habe von den ganz wichtigen Spielen aus meiner Zeit die wichtigsten Trikots einfach behalten. Also Sondertrikots, wo wir zum Beispiel mit Love Dynamo, mhm, Hate Racism gespielt haben oder DFB-Pokalspiele. Mein letztes Spiel, das Trikot habe ich an eine ganz wichtige Person in meinem Leben verschenkt, der ich sehr dankbar bin. Also mein letztes Trikot selbst habe ich nicht. Sonst hätte ich es auch, aber die Person war mir einfach so wichtig, dass ich gesagt habe, der hat das verdient, der hat mich meine ganze Zeit immer begleitet und ich weiß, dass der das in Ehren hält. Ich habe das Abstiegstrikot von Bielefeld. Ich habe eigentlich aus jeder Saison die wichtigsten Trikots behalten und deswegen gibt es auch so wenig Trikots von mir im Internet.
Und von anderen Torhütern und
ja, so? Ich habe viele Trikots gehabt. Klar, Sascha Pfeffer, Toni Leistner, also die wichtigsten. Ja. Ich habe keine persönlichen Verbindungen irgendwie aufgebaut während des Spiels. Ich fand es immer respektvoll, wenn man sich danach kurz unterhalten hat. Und gesagt, hey Junge, bleib cool oder so, oder wir bleiben in Kontakt und so. Das fand ich immer cool. Mit Trikots, ich meine, ich zieh die ja eh nicht an. Ne? Also wenn ich jetzt so ein Trikot bekommen habe, dann habe ich das so eher so als Reminder vom Spiel irgendwie so dabei behalten. Aber viele Spiele, da war es dann auch so, dass ich gesagt habe, oh scheiße, nee, das ist jetzt jeder Abstieg. Das packe ich ganz tief unten rein.
Ich habe jetzt gelesen, Gosens, der Nationalspieler, hat irgendwie erzählt, dass er mal sich allen Mut zusammengenommen hat bei einem Spiel gegen Juventus Turin, Ronaldo gefragt hat und der hat ihn nicht mal angeguckt, als er ihn nach dem Trikot gefragt hat, hat gesagt, nee, gibt's nicht. So, also, ja. Sagt ein bisschen was aus über Herrn Ronaldo. Nächste Frage noch an dich. Soll dein Lebensmittelpunkt Dresden bleiben oder peilst du auch eine internationale Station als Torwarttrainer an? Hier wird schon davon ausgegangen, also dass du Torwarttrainer wirst.
Ja, das wäre schön, wenn das so wäre. Wenn das mein Körper mitmacht, dann wäre das sicherlich ganz toll. Aber ja, die Reha dauert halt immer noch an. Das ist halt immer scheiße, weil ich kann eigentlich nichts anderes sagen, als dass ich immer noch in der Reha bin. Das ist halt so. Dauert auch noch ein bisschen. Aber es ist sicherlich so, dass ich mir dass Dresden für mich einfach nicht nur eine Stadt ist, sondern einfach auch ein Lebensgefühl. Und ich habe dieses gleiche Gefühl, was ich hier habe, als ich damals hergekommen bin, nur noch bei einer einzigen Stadt gespürt von Anfang an. Das war damals, wo ich in Chicago war. Ansonsten, ich könnte mir vorstellen, mal für eine gewisse Zeit woanders zu sein, aber ich liebe einfach mein Haus und ich liebe einfach, dass ich morgens aufstehe, rausgucke und mich einfach wohlfühle. Und das hat man nicht so oft. Ich weiß, wenn ich anrufen muss, wenn ich irgendwas brauche, wenn ich irgendwas Wichtiges brauche, schnell brauche, dann habe ich da auch immer jemanden an der Hand. Und meine Freunde, meine Kinder sind hier geboren, meine Freunde leben alle eigentlich hier, bis auf meinen besten Freund, der lebt in Leverkusen, aber es ist einfach, meine engsten Freunde sind hier und ich kann auf die zählen und dafür muss ich nicht in eine andere Stadt gehen. Ich fand es auch immer sehr angenehm, dass ich aus Leipzig immer pendeln konnte, dass Scholle so kulant war und gesagt hat, nee, kein Thema und so, fahr ruhig hin und her, das ist völlig in Ordnung. Ich mache auch kein Hehl draus, ich sitze gerade bei mir in meinem Schlafzimmer auf dem Bett und gucke halt gerade in die Innenstadt, das hat gerade so gepasst, dass du es gefragt hast. Das war dann immer ein größer Traum von mir, dass ich mir irgendwann mal ein Haus bauen kann, wo ich aus dem Fenster gucke und die Dresdner Innenstadt sehe. Und ich sehe von hier die Frauenkirche und ich bin glücklich damit und habe den Preis mit meinem Körper aber dafür bezahlt.
Eine schöne Hommage an eine tolle Stadt und vielleicht kann der ein oder andere jetzt noch viel mehr verstehen, warum es eben damals so hart für dich war, den Verein zu verlassen und damit dann auch die Stadt, als du gehen musstest. Letzte Frage, Hörerfrage, gab es Zeiten, in denen du den Status als Publikumsliebling satt hattest?
Nein, niemals. Ich habe das als eine absolute Wertschätzung empfunden, ein Privileg, eine Verantwortung. Ich hab gemocht, Verantwortung zu tragen, weil ich einfach wusste, dass es den Menschen sehr, sehr am Herzen liegt, dass dieser Verein, ich meine, wir sind ja, wenn wir ehrlich sind, alle Spieler, die jetzt spielen, spielen ja bloß für die Leute, die diesen Verein groß gemacht haben. Wir sind ja kleine Lichter im Verhältnis zu den Menschen, die da irgendwie an der Ehrenspielführerwand hängen. Also wir sind ja nichts. In der Geschichte von Dynamo Dresden sind wir ein Mosaikstein, der an irgendeiner Wand klebt unter einem riesengroßen Gemälde von den ganz großen Spielern. Das ist für mich eine Ehre, einfach in diesem 2010-Bereich eine gute, eine schöne Rolle gespielt zu haben. Und ich weiß aber auch, dass es hätte auch noch länger gehen können, wenn vielleicht das eine oder andere besser gelaufen wäre. Aber es war für mich immer, ich habe keinen Tag bereut, keine Sekunde. Ich kann ins Bett gehen und kann sagen, für mich selber, und das war mir immer sehr wichtig, Benjamin, du hast keinen Tag verschenkt. Du hast jede Minute genossen und für mich war das genau das. Es war eine Ehre. Punkt.
So sagst du dir selber, Benjamin, das gefällt mir. Weil wir von Legenden sprechen, diese Woche ist ja Traditionstag, da dreht sich alles um das Motto 70 Jahre Dixi Dörner. Die Legende ist im Januar 70 Jahre geworden. Ja, mit der größte Fußballer des Vereins, muss man einfach mal so sagen. Bei Dynamo TV wird es dazu auch einen Film geben rund um Dixi Dörner. Wirklich ein großartiger Fußballer und auch ein Mensch, mit dem man sich immer super unterhalten kann.
Das ist einer der, für die wir jetzt im Nachhinein spielen. Genau. Aber ich möchte auch noch mal kurz sagen, Joachim Streich, großer Fußballer, auf 70.
Wird morgen ja? 70, genau, auch großartig. Ja, 102 Länderspiele DDR, Dixi hat es auf 100 gebracht, wahrscheinlich mit die zwei größten Fußballer der früheren DDR.
Ja.
Letztes Thema, du bist natürlich auch hier so gerne in Dresden und im Umland, weil du hier nicht weit weg von deinem Haus auch einen schönen Golfplatz hast und weil du ja dem Golfsport sehr frönst, aktiv vor allem, aber auch passiv. Hast du den letzten Tag beim Masters gestern geschaut, hast du zugeguckt, wie Hideki Matsuyama als erster Japaner dieses Masters-Turnier gewonnen hat?
Asche auf mein Haupt, nein. Weil, ich kann es dir auch ganz klar sagen, es war die Woche war eine Hölle. Und als ich gestern im Bett lag, ist es mir dann, also ich habe gestern Mika-Dienst gehabt. Also ich hatte gestern Mika die ganze Nacht. Und mein Kleiner ist gerade in einem ganz sensiblen Alter, wo er halt eben einfach noch nachts wach wird. Und dann muss halt Papa oder Mama da sein. Und da wir aber auch noch eine tolle große Tochter haben mit 9 Jahren, und die brauchen natürlich genauso, splitten wir uns manchmal auf. Dann darf die Lena bei uns im Bett schlafen. Ich schlafe dann bei Mika mit im Zimmer. Und das ist aber schön. Und ja, ich freue mich aber trotzdem. Ich finde es schön, dass endlich mal auch jemand vom asiatischen Kontinent das Masters gewinnen konnte. Das finde ich immer ganz cool, wenn es dann auch mal so eine, ja, sagt man dazu Anomalie, also sowas, was eigentlich normalerweise gewinnen immer Amerikaner. So,
Amerikaner, ne? Oder cool. Briten, genau.
Genau, oder Briten. Und Matsuyama ist halt auch ein Spieler, der total ausgeglichen spielt, der halt, und das mag ich an Asiaten, immer unheimlich respektvoll und cool wirkt. Und ich weiß nicht, da gibt es eine Szene, da hat der Caddy, ich glaube, es war am 18. die Fahne reingemacht und sich vor der Fahne so verneigt. Ja. Das fand ich krass, fand ich cool. Die haben eine Menge Respekt und du musst auch mal sehen, wenn die Asiaten oder allgemein in jedem Sport, wenn die ihre Kabinen, die verlassen die blitzsauber.
Ja.
Also die haben einen riesen Respekt davor, gastfreundlich und so. Toll, ich war noch nie in Asien, aber ich würde gerne mal.
Das muss ganz, ganz toll sein. Also Japan ist wirklich ein Reiseland, was es unbedingt mal zu erkunden gilt. Und der Premierminister von Japan hat heute gleich gesagt, wir sind so unheimlich stolz auf ihn. Also da hat sich sogar der Premierminister zu diesem Triumph geäußert. Das zeigt eigentlich irgendwie die Wertigkeit, die da Matsuyama als erster japanischer Mastersieger erreicht hat. Benny, das war eine schöne runde Stunde, würde ich sagen, die wir hier erreicht haben. Wir haben über viele Dinge gesprochen und ich freue mich. Es war sexy und solide, unser Rasengeflüster, unsere heutige Folge, und ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Viel Erfolg für den Gin. Wie gesagt, das Ganze werden wir in den Shownotes mit verlinken und grüßen wir den Schwatten und dann hoffen wir mal, dass der Optimismus im Hause Kirsten auch über den Samstag hinaus anhält und dass gegen den MSV Duisburg dann endlich mal wieder 3 Punkte und vor allem auch eigene Dynamo-Tore auf der Anzeigetafel stehen.
Das wäre schön.
Benny, schönen Abend. Danke.
Danke dir auch.
Das war das Rasengeflüster. Danke fürs Hören. Und denkt dran, abonniert uns bei Spotify, Apple Podcast, Audio Now und überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Mehr Infos, mehr Hintergründe im Netz auf rasengeflüster.de.